Herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast der BKK, ZF und Partner.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Julia Kafka und ich bin eure Gastgeberin in eurem Gesundheitspodcast der BKK, ZF und Partner. Ob aus Tierschutz, Klimaschutz oder aus gesundheitlichen Gründen. Viele von uns haben vielleicht schon mal drüber nachgedacht, das ein oder andere Schnitzel aus dem Speiseplan zu streichen oder sich vielleicht sogar komplett pflanzlich zu ernähren. Wie das am besten funktioniert, welche Vorurteile es gegenüber der pflanzlichen Ernährung gibt und ob man sich damit sogar was Gutes tun kann, darüber möchte ich heute mit Caroline Wiedmann sprechen. Sie ist Ernährungsmedizinerin und Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Caroline.
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist. Denn tatsächlich immer mehr Menschen ernähren sich pflanzenbasiert. Im Jahr 2022 waren es in Deutschland 7 Millionen und die Tendenz ist steigend. Wie erklärst du dir denn diese Entwicklung?
Ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit und Auswirkungen unserer Ernährung auf die Umwelt eine zentrale Rolle dabei spielt bei dieser Entwicklung. Fast jedem ist es mittlerweile bekannt, dass eine tierproduktreiche Ernährung einen höheren individuellen CO2-Fußabdruck verursacht als eine pflanzenbasierte Ernährungsweise. Und viele Menschen fragen sich, wie sie individuell einen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten können. Und die Ernährungsweise ist hier eine der relevanten Stellschrauben. Und ja, die Absichten des Einzelnen können noch so gut sein, wenn aber die entsprechende Infrastruktur nicht gegeben ist. Also sprich, wenn es keine guten, schmackhaften pflanzlichen Alternativen gibt, die auch bequem erreichbar sind und die bezahlbar zur Auswahl stehen, dann ist es natürlich schwierig. Und da hat sich aber in den letzten Jahren viel getan. Und es wird uns eigentlich in Supermärkten, Restaurants, in Kantinen und so weiter deutlich leichter gemacht, als noch vor einigen Jahren, sich pflanzlich zu ernähren. Genau. Und praktischerweise ist es so, dass eine pflanzenbasierte Ernährung eben nicht nur nachhaltiger ist, sondern, wenn sie zumindest gut zusammengestellt ist, auch gesünder als die übliche Ernährung in westlichen Industrieländern sein kann, was sich eben auch viele Menschen zunutze machen wollen. Und nicht zuletzt haben auch einige Tierschutzorganisationen in der letzten Zeit viel Aufklärungsarbeit geleistet und viele skandalöse Zustände in Mastbetrieben und in Schlachthöfen in den letzten Jahren aufgedeckt. Und auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass mehr Menschen weg von tierischen Produkten kommen wollen.
Mhm. Aus deiner Sicht, was sind denn die allergrößten Vorteile für die Gesundheit, wenn man sich pflanzenbasiert ernährt?
Genau, also sofern die pflanzliche Ernährung eben überwiegend vollwertig gestaltet ist, also wenn neben viel frischem Obst, Gemüse, Vollkorngetreide eben auch hochwertige pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte und gesunde Fette eingebaut werden, dann entspricht dies einem sogenannten präventiven Ernährungsmuster. Und bei so einem präventiven Ernährungsmuster werden viele Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe sowie mehrfach ungesättigte Fettsäuren verzehrt und halt weniger gesättigte Fettsäuren und Cholesterin, welche primär in tierischen Nahrungsmitteln zu finden sind. Und das sind eigentlich auch alles Kennzeichen der sogenannten mediterranen Ernährung, die nachgewiesenermaßen das Risiko für ernährungsmitbedingte Erkrankungen senkt. Also zum Beispiel Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes. Das sind ja so unsere ganz klassischen Volkskrankheiten, von denen immer mehr Menschen betroffen sind. Genau. Und okay. Was man vielleicht an der Stelle aber noch dazu sagen muss, ist, dass pflanzenbasiert nicht automatisch bedeutet, dass die Ernährung auch gesund ist. Also es gibt, das hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt ja immer mehr pflanzenbasierte Produkte im Supermarkt. Und wenn man sich jetzt aber überwiegend von so hochverarbeiteten Produkten mit viel Fett, Salz und zugesetztem Zucker ernährt, dann sind die gesundheitlichen Vorteile eben halt nicht mehr gegeben. Und auch wenn man zum Beispiel sich zwar vollwertig ernährt, aber bestimmte kritische Nährstoffe nicht im Blick hat, dann kann es eben auch zu gesundheitlichen Einbußen kommen. Also klassisches Beispiel wäre jetzt das Thema Vitamin B12. Wenn man da nicht sich im Klaren darüber ist, dass man das supplementieren muss, wenn man keine tierischen Produkte mehr isst, dann kann das auch zu gesundheitlich abträglichen Folgen führen.
Okay. Ja, ich persönlich esse mittlerweile auch kaum noch Fleisch und denke immer wieder drüber nach, es komplett zu lassen. Aber man stellt tatsächlich immer wieder fest, dass man nicht selten auch schräg von der Seite angeschaut wird, wenn man zum Beispiel beim Grillen davon erzählt. Dann hagelt es nicht selten mal ganz schön viele Vorurteile. Und ein paar davon haben wir mal zusammengetragen und wollten da ganz gerne mal deine Fachmeinung zu wissen, damit man auf der nächsten Party oder Familienfeier besser gewappnet ist. Du hast es eben gerade schon angesprochen und ich habe ein bisschen Angst vor dieser Antwort. Vegetarier und Veganer, heißt es ja oft, essen Dinge, die aussehen wie Fleisch und so schmecken sollen wie Fleisch. Und dann heißt es immer, ja, da ist doch so viel anderes Zeug drin, das kann doch gar nicht gesund sein. Jetzt habe ich Angst um meine vegane Leberwurst. Stimmt das oder stimmt es nicht?
Genau, also erster Satz dazu, die Menge macht das Gift. Und Angst vor ab und zu einer veganen Leberwurst auf dem Brot brauchst du ganz, ganz sicher nicht haben.
Gott sei Dank.
Genau, und es ist ja also ganz überwiegend so, wenn man Menschen fragt, die sich mit wenig oder keinem Fleisch ernähren, die ernähren sich ganz üblicherweise nicht überwiegend von solchen Ersatzprodukten. Ne? Also die Vorstellung, dass jetzt ein Veganer irgendwie sich jeden Tag ein veganes Schnitzel oder eine Wurst auf den Teller packt, das ist schon eher unrealistisch. Und die andere Thematik, wenn es um die Frage geht, sind ja pflanzliche Ersatzprodukte gesund oder nicht gesund, dann ist es immer wichtig zu fragen, verglichen mit was. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel ein relativ hochverarbeitetes Produkt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich Markennamen nennen darf, aber jetzt zum Beispiel so ein veganen Burger Patty von der Marke Beyond Meat, das kennen ja die meisten. Wenn man jetzt so ein Produkt vergleicht, direkt mit einem Patty zum Beispiel, das man selber hergestellt hat aus Kidneybohnen, dann ist letzteres ernährungsphysiologisch schon hochwertiger oder auch gesünder, wenn man so will. Aber vergleichen wir jetzt mal dieses Beyond Meat Produkt mit einem Patty aus Rindfleisch, sieht die Sache halt schon wieder etwas komplexer aus. Also zum einen muss man sagen, auch Fleisch ist ja nicht gleich Fleisch. Also da wäre dann die Frage, vergleichen wir das Beyond Meat Patty mit einem Fleisch aus Massentierhaltung oder von einem freilaufenden Weiderind, das ja, das ganze Jahr draußen ist und Gras gefressen hat. Das ist die eine Sache, die man sich erstmal beantworten muss. Und dann gibt's aber schon auch Studien, mittlerweile einige sogar, die die Auswirkungen des Verzehrs von Fleischersatzprodukten verglichen haben mit Originalfleischprodukten. Und die haben sich da unter anderem Parameter angeschaut wie Gesamt- und LDL-Cholesterin. Das sind eben ganz wichtige Parameter, wenn es zum Beispiel um die Herz-Kreislauf-Gesundheit geht. Und da hat man gesehen, dass eben der Austausch von Fleisch gegen Fleischersatzprodukte mit signifikant niedrigeren Cholesterinkonzentrationen bei den Studienteilnehmern assoziiert war. Und das ist, wie gesagt, dann eben schon durchaus relevant. Also gerade für eine Person, die eben schon eh ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko hat, für die kann das tatsächlich gesundheitlich von Vorteil sein, öfter mal den Fleischpatty mit einem Fleischersatzpatty auszutauschen. Alles in Maßen, wie gesagt. Genau.
Okay, also die Menge macht's.
Die Menge macht's, ganz genau.
Okay, Halleluja. ein weiterer Vorurteil, Soja ist für die Zerstörung des Regenwaldes verantwortlich und genmanipuliert. Das ist nicht nachhaltig und somit nicht mit einer pflanzlichen Ernährung vereinbar. Was sagst du dazu?
Ja, das ist eines meiner Lieblings-Bullshit-Bingo-Argumente. Also auch wenn es vielleicht den ein oder anderen fleischessenden Sojakritiker sehr überraschen wird, aber der ganz überwiegende Teil der Sojabohnen, der auf Regenwaldgebieten angebaut wird, landet eben nicht im Tofu für die Veganer, sondern im Tierfutter für europäische Mastbetriebe. Genau, also mehr als 80% der Sojaimporte werden an sogenannte Nutztiere verfüttert. Und tatsächlich nur 2% der weltweiten Sojaernte wird direkt für den menschlichen Konsum verwendet. Und dann kommen noch dazu, kann man sich gerne mal im Supermarkt umschauen bei den Produkten, die aus Soja hergestellt sind. Ebenso Produkte wie Tofu, Sojadrinks und so weiter. Die Sojabohnen werden quasi ausschließlich, also wenn sie für den europäischen Markt bestimmt sind, in Europa angebaut. Also zum Beispiel Frankreich. Das steht häufig auch auf den Produkten mit dabei, in welchem Land die angebaut worden sind. Und das ist eben nicht in Regenwaldgebieten. Und Thema Gentechnik, da ist die Lage ähnlich. Der überwiegende Teil des importierten Sojas für die Fleischindustrie ist tatsächlich gentechnisch verändert. Also Produkte, die von Tieren stammen, die mit gentechnisch veränderten sojahaltigen Futtermitteln gefüttert werden, müssen auch nicht gekennzeichnet werden, mit Ausnahme von biologischen Produkten. Das heißt, ne, also jemand, der Fleisch isst hier, insbesondere aus konventioneller Haltung, wird indirekt definitiv auch in Kontakt kommen mit gentechnisch veränderten Sojabohnen eben über das Futtermittel. Und Sojaprodukte auf dem europäischen Markt, die für den menschlichen Verzehr gedacht sind, sind quasi immer aus nicht gentechnisch veränderten Sojabohnen hergestellt.
Okay, cool. Da gibt es jetzt schon mal einige Argumente für den Grill-Stammtischabend sozusagen. mal gucken, was ich antworten kann auf die nächste Geschichte. Es heißt ganz oft, der Mensch hat ja schon immer Fleisch gegessen und er braucht tierische Produkte als Nährstoffquelle. Sonst ist alles zu Ende. So fühlt sich's manchmal an.
Ja, auch da, was kann ich dazu sagen? Also unsere Vorfahren haben Fleisch gegessen, das ist richtig, zumindest die allermeisten. Die haben aber auch in Höhlen gelebt. Die haben ihr Geschäft im Wald verrichtet und sind in der Regel mit etwa 35 Jahren verstorben. Also jetzt im Ernst, nur weil unsere Vorfahren was Bestimmtes getan haben, heißt es nicht, dass wir das auch genauso tun müssen. Und man muss auch bedenken, dass sich unsere Lebensumstände extrem gewandelt haben. Und es gilt halt jetzt, die besten Lösungen für die derzeitigen Umstände zu finden. Und allein aus ökologischen Gründen können wir es uns halt auch bei der stetig wachsenden Weltbevölkerung nicht leisten, weiter auf einem hohen Fleischkonsumniveau zu verharren. Und es ist richtig, dass Fleisch, zumindest wenn wir jetzt von hochwertigem Fleisch reden, eine sehr konzentrierte Nährstoffquelle ist. Also es ist unter anderem reich an Eisen, Zink und Protein. Und das heißt aber nicht, dass wir es zwingend brauchen, um unseren Bedarf an diesen Nährstoffen zu decken. Und den kann man eben auch pflanzlich decken, muss man halt ein paar Dinge dabei beachten.
Da kommen wir schon zur nächsten Frage. Wenn ich jetzt keine oder kaum noch tierische Lebensmittel esse, wie bekomme ich denn dann meine wichtigen Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen und B-Vitamine? Und welche Nahrungsmittel dürfen dann dementsprechend beim Vegetarier oder beim Veganer auf gar keinen Fall auf dem Teller fehlen?
Ja, also wenn es eine Lebensmittelgruppe gibt, die ich generell übrigens auch promoten möchte, also nicht nur für die Vegetarier und Veganer, sondern für alle, dann sind es die Hülsenfrüchte. Wir essen viel zu wenig Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind eine sehr nachhaltige, hochwertige Proteinquelle. Früher haben wir viel mehr Hülsenfrüchte gegessen. Da waren die ziemlich gängig, ja, so Bohneneintopf, Linsen mit Spätzle und so weiter. Und es ist dann aber, die Hülsenfrüchte sind zunehmend durch das Fleisch verdrängt worden und ist, wie gesagt, sowohl aus gesundheitlicher als auch aus ökologischer Sicht nicht sehr begrüßenswert, diese Entwicklung. Also von daher, Hülsenfrüchte spielen aus meiner Sicht eine zentrale Schlüsselrolle eigentlich, wenn man sich überlegt, wie man eine fleischfreie Ernährung so nährstoffreich wie möglich gestalten kann. In Hülsenfrüchten findet man, wie gesagt, hochwertiges Protein. Die sind reich an Eisen und an Zink. Was man wissen muss, ist, dass gerade das Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln schlechter vom Körper aufgenommen wird als das Fleisch aus Eisen. Das heißt, zum einen muss man wissen, wo ist Eisen drin? Also Hülsenfrüchte hatte ich jetzt schon genannt. Vollkorngetreide ist auch noch eine wichtige Eisenquelle. Nüsse und Samen können das Ganze noch ergänzen. Und dann ist es neben dem Punkt, dass man wissen muss, wo die Nährstoffe drin sind, muss man auch wissen, wie man die Bioverfügbarkeit möglichst hoch bekommt. Und die Bioverfügbarkeit von Eisen kann man deutlich durch die Zugabe von Vitamin C verbessern. Also, dass man dran denkt, wenn man was Eisenreiches isst, wie jetzt zum Beispiel Linsen, da sollte was mit Vitamin C mit dabei sein. Also meinetwegen eine Linsenbolognese, da ist dann vielleicht auch eine rote Paprika mit dabei. Rote Paprika enthält viel Vitamin C. Oder die Haferflocken im Porridge, dass man die mit einer Kiwi oder mit Orangen zusammen isst, um das Eisen besser aufzunehmen. Und genau. Was gibt's sonst noch für wichtige Nährstoffe? B-Vitamine hast du gerade angesprochen. Die meisten B-Vitamine sind über pflanzliche Lebensmittel problemlos zu bekommen. Eben mit der großen Ausnahme von Vitamin B12. Das ist in pflanzlichen Lebensmitteln gar nicht zu finden, außer sie sind halt entsprechend angereichert. Also Pflanzendrinks oder Joghurts, die Vitamin B12 zugesetzt bekommen haben, die sind eine mögliche Vitamin B12-Quelle. Aber also Menschen, die sich ausschließlich pflanzlich ernähren, sollten auf jeden Fall ein Vitamin B12-Supplement zusätzlich einnehmen. Und das kann auch für Menschen schon zumindest in Erwägung gezogen werden, die deutlich weniger tierische Produkte essen. Also auch Vegetarier sollten drüber nachdenken oder zumindest mal ihren B12-Status bestimmen lassen. Und auch für Flexitarier gilt das. Also wenn man einmal im Monat Fleisch isst, dann ist das natürlich für die Vitamin B12-Zufuhr nicht mehr so wahnsinnig relevant.
Okay. Ja, das klingt irgendwie, also das ist sowas, was mich immer ein bisschen, ich will nicht sagen abschreckt, aber man muss sich wahnsinnig gut auskennen, habe ich immer das Gefühl, damit man keinen Mangel hat. Weil man muss sich so richtig einlesen, was muss ich jetzt essen, damit ich was habe? Oder macht Sinn, einfach zu supplementieren und viele Supplements einfach einzuwerfen und einfach auf der sicheren Seite zu sein?
Also das ist jetzt nicht meine bevorzugte Vorgehensweise, jetzt einfach mal so löffelweise die Supplemente einzuwerfen. Wobei ich weiß, dass das den einen oder anderen beruhigt. Also es ist schon richtig, also insbesondere, wenn man sich ausschließlich pflanzlich, also vegan ernährt, dann muss man sich schon drum kümmern und muss schon sich ein bisschen was aneignen an Wissen. Also das funktioniert nicht ganz intuitiv, das muss man schon sagen. Also einfach die tierischen Produkte weglassen, das funktioniert definitiv nicht. Wie gesagt, man muss wissen, wie man die vernünftig ersetzt. Die Hülsenfrüchte hatte ich jetzt schon mal angesprochen, sind so ein Dreh- und Angelpunkt, mit denen sollte man sich auf jeden Fall anfreunden. Und dann gibt's aber schon halt natürlich auch noch ein paar andere Dinge zu beachten. Also Calciumversorgung zum Beispiel, Jodversorgung, Versorgung mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren, solche Themen. Also ich würde schon jedem raten, wenn er das vorhat, sich überwiegend oder ganz pflanzlich zu ernähren, sich dann zumindest mal eine gewisse Lektüre dazu anzueignen, gegebenenfalls eine Ernährungsberatung zu machen, aber nicht völlig unbedarft da rein starten.
Okay. Du schreibst ja auch gerade an einem Buch. Geht's da auch darum? Also wer sich da tiefer einlesen will in das Thema?
Genau. Also ich schreibe mit zwei Kolleginnen zusammen gerade an einem zweiteiligen Buch. Und es wird um pflanzenbasierte Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit und in den ersten zwei Lebensjahren gehen, beziehungsweise im zweiten Teil dann auch mehr über ältere Kinder, Familienernährung. Und genau, da ist zum einen wird da viel Theoriewissen vermittelt und dann aber im zweiten Teil des Buches dann eben auch ganz praxisrelevant entsprechende Rezepte.
Klingt sehr spannend. Vielleicht kannst du uns ja jetzt schon einen kleinen Einblick geben, denn bei Kindern wird das Thema ja auch wahnsinnig viel diskutiert. Pflanzliche Ernährung bei einem Kind, ja oder nein? Ist es denn möglich, Kinder und Jugendliche pflanzlich zu ernähren oder fehlen bei Kindern dann doch irgendwie wichtige Komponenten aus der tierischen Welt quasi, um sich gut zu entwickeln?
Ja, also bei Kindern und vor allem bei Säuglingen und bei Kleinkindern muss man schon bedenken, die haben eben aufgrund ihres Wachstums und der Gehirnentwicklung einen sehr hohen Nährstoffbedarf. Also vor allem, wenn man das auch in Bezug auf das Körpergewicht setzt. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist das Thema Eisen. Also die empfohlene Eisenzufuhr für einen Säugling im zweiten Lebenshalbjahr, also wenn der gerade mal 6-7 Monate alt ist, liegt bei 8 Milligramm am Tag. Und jetzt als Vergleich, die empfohlene Eisenzufuhr bei einem erwachsenen Mann liegt bei 10 Milligramm am Tag. Oh. Das heißt, genau, das Baby hat ja nur ungefähr ein Zehntel des Körpergewichts des Mannes, muss aber fast genauso viel Eisen aufnehmen wie der erwachsene Mann. Und das ist so ein gutes Beispiel eben, woran man sehen kann, dass es eben ja gerade bei kleinen Kindern ganz wichtig ist, dass die Lebensmittel, die verzehrt werden, möglichst nährstoffdicht sind. Und man muss ja auch bedenken, dass so ein Baby hat eine ganz kleine Magenkapazität. Kann man sich mal vorstellen, so groß wie die Faust des Kindes ist, so groß ist die Magenkapazität. Also das, was da reingeht, muss möglichst nährstoffdicht sein. Und ja.
Ja, ich stelle es mir gerade vor. Das ist krass.
Genau, okay. Das ist schon krass. Und genau, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei dem Vorteil von tierischen Nahrungsmitteln. Die enthalten eben im Gegensatz zu pflanzlichen Lebensmitteln keine Ballaststoffe. Und damit sind sie halt dichter gepackt an Nährstoffen. Es ist also prinzipiell, das muss man sagen, leichter, ein Kind nährstoffreich zu ernähren, wenn tierische Produkte inkludiert werden. Heißt aber auch da wieder nicht, dass es nicht möglich ist, Kinder pflanzlich zu ernähren. Aber hatten wir jetzt gerade schon, man muss sich eben detaillierter mit der Thematik beschäftigen und wissen, wie man die Ernährung eben so plant, dass das Kind eben dann an alle essentiellen Nährstoffe in ausreichenden Mengen kommt. Und Er hat jetzt schon gesagt, ne, also sowas wie jetzt eine Supplementierung mit Vitamin B12 ist ein absolutes Muss bei pflanzlich ernährten Kindern. Und eben aber auch Nährstoffe wie Jod, langkettige Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, sollten gegebenenfalls eben auch supplementiert werden. Ja, und dann kommt aber noch dazu, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, rein ernährungsphysiologisch ist es eigentlich so, dass eben auch ein pflanzlich ernährter Säugling nicht komplett pflanzlich ernährt wird, weil der ja Muttermilch bekommt. Empfohlenerweise mindestens bis zum ersten Geburtstag, aber es ist eigentlich also optimalerweise bis zum zweiten Geburtstag. Und Muttermilch ist zwar aus ethischer Sicht des Veganismus ein veganes Lebensmittel, aber natürlich aus ernährungsphysiologischer Sicht ist Muttermilch ein tierisches Nahrungsmittel. Und die ist sehr dicht gepackt eben auch mit wichtigen Nährstoffen und hat dann eben die Aufgabe, neben den pflanzlichen Lebensmitteln, die eingeführt werden, eben auch noch den Nährstoffbedarf zu decken.
Das war mir überhaupt nicht klar, dass Muttermilch als tierisches Produkt gilt, sozusagen. Ist ja irre. Okay. Wollen wir schon beim nächsten Stichwort werden, und zwar Milch. Weg von der Muttermilch hin zur normalen Milch. Das heißt ja immer, Milch ist wichtig für Knochen und Zähne. Stimmt das so? Sollte Milch ein Bestandteil sein bei der Ernährung von Kindern?
Also das würde ich so ein bisschen umformulieren. Ich würde sagen, Kalzium und Vitamin D sind wichtig für die Knochengesundheit und nicht die Kuhmilch. Und Kuhmilch finde ich ganz besonders spannend, weil ich das wirklich interessant finde, wie viele Menschen der festen Überzeugung sind, dass wir die Muttermilch einer anderen Spezies brauchen, um gesund zu sein. Also da würde ich sagen, das kann man definitiv oder sehr klar beantworten. Wir Menschen brauchen keine Kuhmilch. Wir brauchen aber verschiedene Nährstoffe und die sind eben unter anderem in Kuhmilch zu finden. Und es sind eben vor allem Kalzium, dafür ist die Kuhmilch bekannt. Aber eben auch Nährstoffe wie zum Beispiel Jod. Das liegt daran, dass Jod dem Tierfutter zugesetzt wird. Dementsprechend ist auch Kuhmilch jodreich. Dann auch so Vitamine wie zum Beispiel Vitamin B2 und natürlich auch Vitamin B12. Und genau, was die Knochengesundheit angeht, sollte man auch nicht vergessen, dass eben nicht nur Kalzium und Vitamin D als wichtige Nährstoffe für die Knochen wichtig sind, sondern da zählen auch noch zum Beispiel Proteine dazu, Eisen, Vitamin A und Vitamin K. Und das eben neben der Ernährung gibt es eben noch eine Reihe an anderen Faktoren, die auch sehr wichtig sind für die Knochengesundheit. Zum Beispiel ausreichende Bewegung. Also gerade für Kinder unglaublich wichtig, und die sollten sich mindestens eine Stunde am Tag, sollten sie körperlich aktiv sein. Und genau, und was jetzt Kalzium bei einer pflanzlichen Ernährung angeht, also wer keine Kuhmilch konsumiert, ob das jetzt aus ökologischen oder aus Tierschutzgründen ist oder ob das auch ist, weil es zum Beispiel, es gibt ja auch nicht wenig Menschen, die keine Laktose vertragen oder eine Kuhmilchproteinunverträglichkeit haben, und die können auf verschiedene andere Kalziumquellen zurückgreifen. Also vor allem so dunkelgrünes Gemüse, wie zum Beispiel Grünkohl oder Brokkoli, sind sehr gute Kalziumquellen. Kommt halt drauf an, wie viel man dann auch wirklich davon isst. Besser, weil gerade bei kleinen Kindern manchmal nicht so viel ist. Dann Tofu ist eine gute Kalziumquelle. Und ich würde immer empfehlen, dass wenn man Pflanzendrinks und Joghurts verwendet, also immer ein Produkt mit einer Kalziumanreicherung verwendet. Und wenn man Mineralwasser trinkt, das ist jetzt kein Leitungs-, sondern Mineralwasser, dann würde ich auch immer empfehlen, sich eine Marke auszusuchen, die kalziumreich ist. Damit kann man auch ganz leicht dann seine Kalziumversorgung verbessern.
Also aus deiner medizinischer Sicht, was ist deine Empfehlung denn? Ist vegetarisch oder vegan? Was ist denn der Weg? Was ist denn besser?
Also, das ist schwierig zu beantworten, weil also eine rein vegane Ernährung, da ist tatsächlich das führende Hauptmotiv ist die Ethik. Und dann kann man natürlich noch argumentieren, möglichst wenig tierische Produkte aus ökologischer Sicht zu essen. Aus rein gesundheitlicher Sicht ist es definitiv nicht abträglich für die Gesundheit, wenn man bestimmte tierische Nahrungsmittel in gewissen Mengen mit einbaut. Also zum Beispiel 1 bis 2 Mal die Woche eine Portion Fisch isst oder ein paar Eier pro Woche isst. Wenn man jetzt eine Abstufung vornehmen möchte und danach fragen möchte, welche tierischen Nahrungsmittel man aus gesundheitlicher Sicht am besten weglassen kann, dann würde ich sagen, dass es die Milchprodukte sind.
Okay. Was man auch im Moment merkt, ist bei jedem Einkauf und dem Blick in den Geldbeutel, es wird alles gerade teurer, vor allen Dingen Lebensmittel sind super teuer geworden. Ist denn eine pflanzliche Ernährung teurer, als wenn ich Fleisch esse? Oder kann ich da sogar Geld sparen?
Also auch da kommt es wieder sehr drauf an, wie man die pflanzliche Ernährung gestaltet. Also wenn man jetzt viele vegane Fertigprodukte isst und Ersatzprodukte, die sind in der Regel teurer als das tierische Pendant. Also da wird das sicherlich schon ins Geld gehen. Und dann gibt's schon auch so ein paar speziellere pflanzliche Produkte, die halt für die Vielfalt auf dem Teller sorgen und auch sehr lecker sind. Sowas jetzt zum Beispiel Nussmusse, Mandelmus zum Beispiel. Die sind zwar jetzt eben nicht hochverarbeitet, sondern eben sehr gesund, aber die sind schon teuer, sind aber kein Muss. Also man kann jetzt ganz theoretisch sagen, ich kann wirklich so eine basic, vollwertig pflanzliche Ernährung gestalten. Und das sind dann eben vor allem Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, so als proteinreiche Lebensmittel im Zentrum, ergänzt eben durch Obst und Gemüse. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an. Also vor allem regional und saisonal am besten kaufen. Das ist auch in der Regel günstiger und eben auch nährstoffreicher. Ja, also von daher, je nachdem, wie man die Lebensmittelauswahl gestaltet, würde ich sagen, können es sich die meisten, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, schon leisten, sich pflanzlich zu ernähren. Aber ich habe das jetzt gerade mit dem Mandelmus als Beispiel schon mal so ein bisschen angedeutet. Wenn man jetzt auf, ich sag mal so, etwas speziellere Produkte dann aus finanziellen Gründen komplett verzichten würde, dann ist natürlich eventuell auch der Speiseplan nicht mehr so vielseitig. Und ob dann da noch die Freude am Essen so komplett gegeben ist, ist ja dann auch nochmal eine andere Sache. Da ist ja jeder auch so ein bisschen anders drauf. Ne? Der eine, der braucht nichts Besonderes auf dem Teller und der andere möchte halt eben schon ein paar exklusivere Produkte Highlights, haben. Ja. Und da kann es dann schon auch theoretisch teuer werden zumindest. Ja.
Okay, also wir halten jetzt mal fest, eine pflanzenbasierte Ernährung ist für meinen Körper und die Umwelt sehr gut, für die Tiere natürlich sowieso. Und wenn ich jetzt meine Ernährung umstellen möchte oder das ein oder andere Produkt auf meinem Speiseplan durch ein pflanzliches Produkt ersetzen möchte, wie mache ich das denn am besten? Mache ich das von heute auf morgen, setze ich mich hin und sage so, jetzt streiche ich alles und ich esse einfach nur noch Gemüse und Obst.
Genau, also ich würde eine Umstellung auf eine pflanzliche oder pflanzlichere Ernährung langsam und schrittweise tatsächlich angehen und nicht von einem Tag auf den anderen alles ändern. Das kann nämlich zum Beispiel dazu führen, dass man zum Beispiel aufgrund der plötzlich deutlich höheren Ballaststoffmenge mit Verdauungsbeschwerden wie Blähungen zu kämpfen hat und dann ist natürlich die Motivation auch ganz schnell dahin. Also ich würde empfehlen, wenn man ganz am Anfang steht und sich pflanzlich ernähren möchte, dass man als ersten Schritt einfach mal den Gemüseanteil pro Mahlzeit erhöht. So. Und Gemüse, so als Richtwert, sollte ungefähr die Hälfte des Tellers ausfüllen. Damit wird dann eigentlich automatisch die Menge an Fleisch geringer, die man so isst. Und im nächsten Schritt könnte man dann eben anfangen, sofern man die jetzt nicht eh schon auf dem Speiseplan hat, dass man Hülsenfrüchte mit einführt als Proteinquelle. Und da würde ich empfehlen, dass man vielleicht erstmal mit Linsen beginnt, weil die so von den Hülsenfrüchten am leichtesten verdaulich sind. Vielleicht, wenn man eben Hülsenfrüchte nicht gewohnt ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, die über Nacht auch einzuweichen. Das Einweichwasser am nächsten Tag wegschütten, dann kochen, vielleicht auch noch verdauungsfördernde Kräuter dazugeben. Und genau, dann würde ich einfach mal so mit 1 bis 2 Esslöffeln am Tag starten und dann sich so langsam hochsteigern. Und dann könnte man auch mal gucken, dass man als Proteinquelle mal sich mit Tofu versucht anzufreunden. Da sagen ja viele, der schmeckt nach nichts. Ich sage dann immer, dann ist er einfach nicht richtig hergestellt worden oder beziehungsweise nicht richtig zubereitet worden. Also ich würde empfehlen, auf Google mal einzugeben, Crispy Tofu Rezept. Und da gibt es tolle Rezepte, wo man den Tofu wirklich sehr lecker machen kann. Genau. Und dann würde ich vielleicht am Anfang einfach noch mal gucken, dass ich so seine 5 Lieblingsgerichte raussuchen und dann pflanzliche Alternativen dazu im Internet zu suchen. Also ob das jetzt Bolognese ist, Lasagne, Knödel mit Pilzrahmsoße, Schnitzel mit Kartoffelsalat und so weiter. Es gibt eigentlich für alles gibt's eine gute pflanzliche Alternative, aber man muss halt vielleicht mal ein bisschen rumprobieren und auch nicht aufgeben, wenn jetzt das erste Rezept vielleicht nicht so grandios war. Genau. Also einfach so ein bisschen umgucken.
Jetzt läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen gerade, nach deiner Aufzählung.
Sehr gut.
Und den Crispy Tofu, den werde ich auf jeden Fall mal googeln, weil ich habe schon im Restaurant ab und zu mal einen gegessen, wo ich gedacht habe, oh ja, aber selbst, ja, habe ich mich noch nie so rangetraut, weil ich einmal einen gegessen habe, der hat geschmeckt wie eine Schuhsohle oder sowas. Also ich habe noch keine gegessen, aber ich denke, so ungefähr müsste die schmecken.
Also da kann ich dich wirklich sehr dazu ermutigen. Tofu kann wirklich extrem lecker sein. Ja.
Okay, sehr cool. Dann freue ich mich da schon mal drauf, genau wie auf dein Buch. Wann kommt das nochmal raus?
Es ist geplant für Anfang nächsten Jahres, also 24.
Okay. Sehr cool. Caroline, dann vielen, vielen Dank für den interessanten Einblick und die ganzen Einschätzungen. Danke, dass du hier bei uns warst.
Danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
Ja, der Trend hin zu mehr pflanzlicher Ernährung ist deutlich zu spüren und wird sicher in den nächsten Jahren noch größer werden. Ich denke, wir konnten heute einige Vorurteile ausräumen, aufklären und vielleicht auch den ein oder anderen davon überzeugen, sich in der pflanzlichen Küche mal ein bisschen auszuprobieren. Mich hast du auf jeden Fall sehr inspiriert, also danke nochmal dafür. Wenn ihr da draußen die nächste Folge auch nicht verpassen wollt, setzt euch am besten gleich den Alarm in eurer Podcast-App und bis dahin, bleibt gesund.
Das war der Gesundheitspodcast der BKK, ZF und Partner.